Welchen Impact zielgruppenspezifische Creatives und Positivity auf Pinterest auf Conversion Rates haben können, was eine Love Brand ausmacht und was sich hinter dem Begriff Ebenenmodell verbirgt. Das alles verrät uns heute Alexander Ewig, Vice President Marketing und Sales von AIDA. Ihr erfahrt außerdem, wie der deutsche Kreuzfahrtmarkt im Jahr 2024 aussieht, welche Zielgruppen AIDA anspricht, welche Blockaden es bei Kunden bzw. potenziellen Kunden vor einer Kreuzfahrtbuchung gibt und welches Kundenpotenzial in Deutschland für Kreuzfahrtreisen überhaupt vorhanden ist und wie AIDA versucht, diese Blockaden aufzulösen im Marketing und welche Rolle dabei das selbstkreierte Ebenenmodell, von dem ich gerade gesprochen habe, spielt. Außerdem spreche ich erstmalig mit einem Gast detailliert über das Potenzial von Pinterest. Wie relevant ist die Plattform für AIDA? Was bedeutet Positivity auf Pinterest im Vergleich auch zu anderen Social Media Plattformen? Wie sieht ein zielgruppenspezifischer Ansatz auf Pinterest aus und wie versucht AIDA über neue Zielgruppen den Kanal weiter zu skalieren? Super spannende Insights und beeindruckend, wie tief Alex als Vice President einer wirklich großen Marketing- und Sales-Organisation in den Kampagnen, Details und Logiken drinsteckt und drin ist. Viel Spaß beim Reinhören.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Alex, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Daniel. Erstmal freue ich mich, hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Alexander Ewig, bin Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA. Sprich, bin in der Geschäftsleitung zuständig für den Verkauf und die Vermarktung unserer wunderbaren Kreuzfahrten.
Bevor wir jetzt ins Marketing gehen, ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen über das Unternehmen sprechen. Auch zur Einordnung für die Zuhörer, also AIDA ist ja eine Brand, euer Mutterkonzern ist ja ein amerikanischer Konzern namens Carnival. Und da habt ihr aber mehr als eine Brand, sondern mehrere. Kannst du uns da ganz kurz mal beschreiben, wie ihr ungefähr aufgestellt seid?
Ja, genau. Wie du richtig gesagt hast, gehören wir zu Carnival, der weltgrößte Kreuzfahrtkonzern, ich glaube auch sogar der weltgrößte touristische Konzern inzwischen. Wir haben in Summe im Konzern 9 Brands, sind klassisch über die Welt verteilt. Das ist auch so ein bisschen das Prinzip von Carnival. In jeder Region gibt es eine Marke. Also wir befinden uns sozusagen nicht im internen Wettbewerb. In den USA ist das ein Ticken anders, weil in den USA gibt es eben mit Carnival selber, also Carnival Cruise Line, also quasi unser Ursprungsbrand, und Princess und Holland America 3 Brands, die sind allerdings sehr anders positioniert, sowohl vom Produkt her als auch von den Zielgruppen her. Also Hall ist ein bisschen älter, ist auch ein bisschen Alaska-orientiert. Das Alaska ist ja quasi das Norwegen der Amerikaner in der Kreuzfahrt. Und in Europa ist ja Norwegen ganz, ganz, ganz entscheidend und in den USA Alaska. Also insofern machen die sich da auch keine direkte Konkurrenz. In Europa haben wir eben Costa, das ist unsere Schwesterfirma, die beackern vor allen Dingen den italienischen, spanischen und französischen Markt. Uns für jetzt Deutschland, Dachregion, auch ein bisschen Benelux und unsere englischen Kollegen, die halt im Wesentlichen den englischen Markt bearbeiten. Also das ist so ein bisschen das Prinzip von Carnival. In jeder Region gibt es eine Marke, die versucht dann eben den Markt entsprechend auch zu dominieren, was uns eigentlich auch immer gelingt. In den jeweiligen Märkten sind wir eigentlich auch immer der absolute Marktführer.
Okay. Wenn du mal so die Vertriebswege ganz kurz auseinanderfiletierst, welche Relevanz hat da mittlerweile der Digitalkanal? Weil ich kann ja auch ins Reisebüro immer noch gehen, ja, das gibt's noch. und ihr habt ja auch Agenten, glaube ich, an der Hotline. Also ich kann da irgendwie auch anrufen, dann das sozusagen alles telefonisch durchbuchen bei dem Agenten, den ich vielleicht auch schon von meiner letzten AIDA-Kreuzfahrt kenne. Das heißt, wenn du mal so die 3 Vertriebskanäle oder vielleicht auch die anderen, die es noch gibt, kurz beschreiben kannst und wie wichtig die ungefähr sind aktuell.
Ja, wir haben wirklich einen ernsthaften Omnichannel-Ansatz seit einigen Jahren und ich sage das nicht leicht hin, sondern das ist wirklich ein Omnichannel-Ansatz in dem Sinne, dass es unser Ansinnen ist, als Unternehmen dem Gast nicht vorzugeben, wo er sich informiert und wo er bucht, sondern unser Ansinnen ist, dem Gast oder dem potenziellen Gast alle Wege möglichst transparent offen zu legen, sprich die Webseite, die sowohl als Information als auch als Buchungskanal funktioniert. Wie du gesagt hast, haben wir auch ein eigenes Callcenter, Das ist eine Mischung aus dem Service-Callcenter und einem vertrieblichen Callcenter. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich über das Jahr, wann der Service eher das Thema ist. Im Sommer ist eher der Service das Thema, weil die Gäste nochmal anrufen und sagen, wie waren nochmal meine Flugzeiten oder ich habe geheiratet und möchte meinen Namen ändern. So sagen wir mal, in den Wintermonaten ist es eher vertrieblich orientiert. Und hast du auch gesagt, wir haben natürlich noch nach wie vor den klassischen Vertrieb. Der ist sehr heterogen in der Tourismuswelt. Also ich bin ja schon ein paar Jahre im Marketing unterwegs, habe schon einige Branchen gesehen, sowas Heterogenes wie im Tourismus habe ich noch in keiner Branche gesehen. Aber der ist nach wie vor extrem wichtig für uns. Das liegt auch daran, dass die Kreuzfahrt ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt ist. Und tatsächlich gerade für Menschen, die zum allerersten Mal eine Kreuzfahrt machen, es auch ganz, ganz wichtig ist, dass sie gut beraten werden, was ist das richtige Schiff für mich, was ist die richtige Route, auch was ist die richtige Reederei. Kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, dass wir tatsächlich eine Branche sind, wo sich die Produkte sehr, sehr stark inhaltlich voneinander unterscheiden. Und dafür sind die Reisebüros einfach ganz, ganz, ganz entscheidend. Und das werden sie auch noch eine ganze Zeit lang bleiben. Also nach Corona oder in Corona haben wir natürlich mal gedacht, was passiert so mit dem stationären Vertrieb? Wird es in der Form noch geben? Und es ist tatsächlich so, wir hatten vor Corona irgendwie 9.000 Reisebüros in Deutschland, jetzt haben wir irgendwie noch 8.500. Also ja, ein paar sind verschwunden, es gab auch ein bisschen Konsolidierung. Aber der Markt ist eigentlich noch sehr stabil und das ist aus unserer Sicht auch gut so. Was für uns entscheidend ist, und deshalb meine ich das mit dem Omnichannel-Ansatz und dass wir das sehr ernst nehmen, wir haben keine Preisunterschiede in den unterschiedlichen Kanälen und auch keine Produktunterschiede. Mhm. Also es ist egal, ob du auf unserer Webseite oder bei uns im Callcenter oder im Reisebüro die Reise buchst, sie kostet immer gleich und es gibt auch überall die gleichen Produkte. Und das ist sozusagen für uns die Basis auch für einen echten Omnichannel-Ansatz, nämlich zu sagen, es gibt keine Unterschiede in den Kanälen, was eben Preise oder Verfügbarkeiten betrifft.
Mhm. Okay. Verstanden. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Markt schauen, wie viele neue Kreuzfahrer gibt's denn so im Jahr? Kannst du den Prozent vielleicht ausdrücken? Also wie viele echte Neukunden ihr dann im Jahr ungefähr habt?
Das ist ziemlich genau 50-50. Also wir haben ungefähr 50% sogenannte First-Timer, also Gäste, die mit uns zum allerersten Mal fahren. Und 50% tatsächlich Stammkunden. Das mit den Stammkunden können wir auch, das ist eigentlich ganz schön, wir können das mathematisch ziemlich genau berechnen, wann ein Kunde wiederkommt. Also wir haben sehr hohe Wiederkehrfrequenz. Im Schnitt kommen die, das können wir natürlich genauer berechnen, aber um es ein bisschen einfacher zu halten, zwischen 3 und 5 Jahren kommen die nochmal wieder. Das ist natürlich immer das Problem mit dem Durchschnitt. Wenn du dir die Mediane anguckst, dann hast du halt Gäste, die kommen auch durchaus 3-4 Mal im Jahr und dann hast du Gäste, die eher mal alle 5 bis 6 Jahre kommen. Wir sind ja auch durchaus ein relativ teures Produkt, aber wir können das mathematisch ziemlich genau berechnen. Das heißt, ich weiß, wenn ich meine Zielvorgabe für das kommende Jahr habe, wie viele Gäste ich haben soll oder produzieren soll, das sind immer so 1,5 Millionen ungefähr in unserem Falle, dann kann ich ziemlich genau berechnen, wie viele Neukunden brauche ich. Und das ist circa immer 50-50. Ja, das stimmt nicht ganz. In den nächsten 1-2 Jahren wird es tatsächlich ein bisschen eher in Richtung 60-40 gehen. Also 60% Wiederkehrer, 40% Neukunden. Ich nehme die aber auch gerne die anderen auch noch mit, wenn sie denn dann kommen. Aber wenn ich jetzt einfach mal berechne für meine Jahresplanung, dann habe ich eine ziemlich gute mathematische Grundlage, dass ich weiß, wie viele werden ungefähr wiederkommen. Und das stimmt ziemlich exakt. Okay. Und wie viele Neukunden brauche ich.
Da sind wir eigentlich ja gleich beim Thema Zielgruppe auch so ein bisschen, weil der Wiederkehrer, der aber dann irgendwie 3, 4 oder 5 Mal im Jahr vielleicht sogar im Zweifel auf eine Kreuzfahrtreise geht oder der nach 3, 4 oder 5 Jahren mal wiederkommt nach der ersten Kreuzfahrt, der unterscheidet sich ja wahrscheinlich signifikant in seinen Merkmalen. Also ich denke jetzt mal so ein bisschen daran, also erstmal das Thema Flexibilität. Das heißt, so der klassische Rentner hat logischerweise mehr Zeit und Flexibilität als ein Arbeitnehmer mit 6 Wochen Urlaub im Jahr und vielleicht noch Schulferien, wo er irgendwie gebunden ist oder gewisse Dinge nicht machen kann. Wie geht ihr daran und wie unterscheidet ihr die Zielgruppen und was sind so die Insights, die du teilen kannst?
Die Zielgruppen unterscheiden sich gar nicht mal so signifikant. Das ist ganz spannend. Wenn du ein Kreuzfahrer bist, bist du ein Kreuzfahrer. Und dann nehmen halt die Leute, die nur in Anführungszeichen 6 Wochen Urlaub im Jahr haben, die verbringen die halt 6 Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Es gibt eine gewisse Tendenz, dass tatsächlich wir bei den Wiederkehrern, die wirklich sehr häufig kommen, eher Paare haben. Mhm. Das ist aber nicht mal unbedingt ein Altersthema, sondern es ist eher ein Konstellationsthema. Und dass bei denen, die jetzt sagen wir mal eher so alle 2 bis 3 Jahre mal kommen, dass das eher Familien sind. Ne? Das sind aber wirklich nur also leicht signifikante Tendenzen, die wir da sehen. Ansonsten ist das schon ziemlich bunt gemischt, wie unser Publikum halt auch sehr bunt gemischt ist. Also wir sind ja genau eben nicht das Rentnerprodukt. Das war ja die Gründungsidee von AIDA, die Kreuzfahrt eben aus diesem Traumschiff, aus dieser Traumschiff-Ecke rauszuholen und tatsächlich ein Produkt in den Markt zu stellen, das es in der Form nicht gab. Also damals haben wir gesagt, wir bringen quasi den Robinson Club oder Club Med aufs Wasser. Und das sollte ja genau eben für jüngere Menschen, für Familien sein und eben nicht in Klammern für Rentner. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht gerne auch ältere Gäste an Bord haben, weil wir definieren das unsere Gäste eher über die Mentalität als über das Alter. Mhm. Und natürlich hast du über die Saisonalität auch eine etwas unterschiedliche Gewichtung und auch über die längeren Zeitfenster, die du angesprochen hast, eine leicht unterschiedliche Gewichtung. Aber man kann da jetzt nicht ein Ei draufschlagen und sagen, die wiederkommen, sind immer die 65-jährigen ja. Rentnerpärchen.
Ja, verstanden, okay. So. Also mir ging es jetzt auch weniger um eure Positionierung, sondern eher um die Flexibilität, die man vielleicht hat beim Thema Reisen und ob es da sozusagen Unterschiede gibt. Aber verstanden, ne? Sehr durchmischt, Positionierung aber eher Richtung Familien, jetzt zumindest mit der AIDA-Brand, wenngleich ihr auch alle an Bord habt, auch Pärchen und Rentner und alles. Nichtsdestotrotz macht es das ja so ein bisschen schwieriger im Marketing, weil ich stelle es mir jetzt mal vor, also in der Exekution, wenn du jetzt versuchst sozusagen rauszufinden nach einem First-Timer, wie du ihn genannt hast, wann kommt der wieder und wie muss ich ihn im Zweifelsfall auch mit welcher Frequenz ansprechen, sei es im CM, Mailings oder auch vielleicht klassische Retargeting-Ansätze, dann kannst du ja relativ schwer wahrscheinlich ableiten, welche Dosis jetzt die richtige ist, oder?
Ja, also das macht es tatsächlich, also der große Vorteil, den wir haben, dass wir eben tatsächlich alle ansprechen und auch für alle ein Angebot haben, macht es natürlich in der konkreten Ansprache relativ komplex. Also wir haben gerade unsere amerikanischen Kollegen hier die Woche und da gibt es natürlich in der Präsentation auch immer so einen Zielgruppenchart und ich habe da halt 9 Zielgruppen drauf mit jeweils unterschiedlichen Maßnahmen für diese 9 Zielgruppen und unser CEO hat mich auch angeguckt und gesagt, 9 Zielgruppen. Ich sage so, ja, ist eine Menge, muss man auch sich sehr viel Gedanken drüber machen. Deshalb sind natürlich so Themen wie CRM oder auch eine CDP, die wir jetzt vor einem Jahr eingeführt haben, für uns natürlich ganz, ganz wichtige Mechanismen, um da auch noch zielgerichteter in der Ansprache zu sein. Aber ich sehe das halt tatsächlich als Vorteil. Ne? Mein Team macht das sehr viel Arbeit, weil wir zum Teil halt Kampagnen mit über 200 Assets haben, unterschiedlichen Assets haben für die unterschiedlichen Zielgruppen. Und auch unser CRM ist echt ziemlich sophisticated inzwischen und auch sehr komplex leider auch geworden in dem Kontext. Aber ich sehe es trotzdem nach wie vor als Vorteil.
Ja, was bei euch ja schon Sinn macht. Ne? Also wir sprechen ja gleich noch über das Thema Kommunikation. Ja, aber da ist sozusagen die Zielgruppen unterschiedlich anzugehen. Da geht dann auch rein ins Thema Pricing. Saisonalitäten sind ja auch unterschiedlich bei euch. Im Vergleich zum Commodity-Produkt. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, da ging es um Thema Zielgruppen und Targetings und dass viele Unternehmen auch jetzt so mit Commodity-Produkten irgendwie versuchen, verzweifelt Zielgruppen zu finden und es gar nicht immer so Sinn macht. Also jetzt nehmen wir mal, ne, Hersteller von der Butter. Also Butter braucht jeder und jetzt kannst du natürlich verzweifelt versuchen, irgendwie Zielgruppen zu schneiden und über deine CDP anzusprechen. Macht vielleicht in dem Fall nicht immer Sinn. Da ging es dann auch darum, sozusagen, dass das klassische Alterstargeting zu kurz gegriffen ist und so weiter. Aber was ich sagen will, bei euch macht's ja Sinn, finde ich, auch wenn ihr alle Gäste ansprecht und jetzt 9 Zielgruppen habt. Aber kommunikativ und wie gesagt auch in vielen anderen Aspekten macht's ja Sinn, dass ihr sozusagen die herausarbeitet.
Ich wollte da kurz ergänzen, auch wenn wir dann gleich das vielleicht nochmal vertiefen. Wir haben natürlich trotzdem Herausforderungen. Wir haben halt andere Herausforderungen, die liegen tatsächlich eher in den Vorteilen, die Leute gegenüber dem Thema Kreuzfahrt im Kopf haben, aber die liegen weniger in diesen klassischen Sinusmilieus und Zielgruppenschemata.
Ja, okay. Welche sind das dann? Nenn mal 1, 2 Herausforderungen.
Also wir nennen die internen Barrieren. Die haben wir auch mal sehr gut erforscht und führen das auch immer weiter fort, weil wir uns so ein bisschen gewundert haben. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei AIDA und als ich hier hingekommen bin, habe ich mir die Marktforschungsergebnisse angeguckt und gesehen, dass sich ungefähr 50% der Deutschen können sich grundsätzlich eine Kreuzfahrt vorstellen. Das wäre sozusagen so das Soft-Potential, was wir haben. Mhm. Aber selbst das, sagen wir mal, sehr harte Potenzial, das wir haben, sind immer noch 14 Millionen. Es machen aber tatsächlich dieses Jahr in Deutschland wahrscheinlich 3,5 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt, davon 1,5 Millionen bei uns. So. Und meine Frage, die ich dann hatte, als ich 5 Jahre hier angefangen habe, ist, warum ist denn das so? Also wenn 40 Millionen sich das vorstellen können, 13 Millionen da sehr konkret, das sind fast 14 Millionen, sehr konkret auch sind, warum machen denn nur 3,5 Millionen eine Kreuzfahrt? oder damals waren es sogar noch nur 2,5 Millionen. Und der Grund dafür ist, dass, wenn es um das Thema Kreuzfahrt geht, es ganz, ganz viele Vorurteile gibt oder Barrieren im Kopf der Menschen gibt, um so ein bisschen positiver auszudrücken. Mhm. Und die Barrieren sind mannigfaltig. Also das fängt an natürlich, ist zu teuer. Das ist auch eine sehr valide Barriere. Es hat deutlich teurer der Urlaub erstmal auf dem Papier als ein 4-Sterne-All-Inclusive-In-Hogada-Hotel. Ist es zu voll. Das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ich bin nicht flexibel und frei genug. Also da gibt es eine ganze Reihe von Barrieren, die Leute im Kopf haben. Und die sind völlig Zielgruppen und völlig altersunabhängig. Die gibt's überall. Und deshalb ist das eigentlich unsere Aufgabe, eher über diese Barrieren zu springen, als tatsächlich uns Gedanken darüber zu machen, wie spreche ich eigentlich wen in welchem Milieu an und wie tickt eigentlich welches Milieu.
Mhm. Wir können ja dir mal versuchen, so ein bisschen abzuschichten. Also beim Thema Pricing kann ich ja mal anfangen. Ich versuche mal eine Lanze zu brechen für die Kreuzfahrt, weil wir haben selbst eine gemacht mit meiner Family. Und das war jetzt im direkten Vergleich, klar, man muss dann versuchen, dass man noch Äpfel mit Äpfel vergleicht, nicht Äpfel mit Birnen, aber der Reisezeit, vergleichbare Hotels in einer Destination wie Griechenland oder auf Mallorca etc., war das nicht teurer. Also deswegen, wenn man sich da wirklich ausgiebig informiert und dann auch sozusagen versucht, das Leistungsangebot, klar, ist das was anderes, kann man dann sagen, und vielleicht musst du noch Flüge dazu buchen, haben wir natürlich dann, ne, Äpfel mit Äpfeln, dann auch sozusagen like for like verglichen. Aber da hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass es per se teurer ist. Wenn dem so ist, dann ist es ja ein Kommunikationsthema. Oder wie nähert ihr euch jetzt diesem Thema an?
Ja, da gibt es auch wieder zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wenn du es like for like vergleichst, ist tatsächlich die Kreuzfahrt nicht teurer. Deshalb sprechen wir auch nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern vom Preis-Erlebnis-Verhältnis, weil wir tatsächlich deutlich mehr inkludiert haben als jedes Hotel der Welt. Insofern, wenn du das dann wirklich hart miteinander vergleichst, sind wir sogar deutlich günstiger. Ne?
Also mit inkludiert meinst du zum Beispiel Getränke oder also grundsätzliche Leistungen, die oder das da halt. Meinst du, Swimmingpool hast du im Hotel ja auch? Okay, im Pool gibt's auf der AIDA dann auch. Aber was
ja,
meinst du?
Wir haben zum Beispiel ja tatsächlich Essen 24 Stunden. Ne? Mhm. Und das hast du in den meisten Hotels nicht. Wir haben jeden Abend eine Show auf Stage-Niveau. Ne? Also da kannst du dir jeden Abend bei uns eine Show angucken, habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Das sind auch tatsächlich auch alles Künstler, die normalerweise irgendwie bei König der Löwen oder so drin sind. Das ist halt das stimmt, nicht wie in den Clubs, die man so kennt, in der Türkei oder Ägypten, dass der Animateur, der nachmittags die Kinderbetreuung gemacht hat, abends dann auch noch jongliert, sondern das ist halt hochprofessionelles Show, eine hochprofessionelle Show, die ja stattfindet. Ja, und so ein Ticket kostet ja auch 100 Euro, wenn du zu König der Löwen gehst und so. Also wir haben sehr, sehr viel mehr inkludiert, auch noch an Leistung, an Optionen. Das ist aber nur die eine Ebene. Das ist eben der Like-for-Like, der Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich. Trotzdem ist der Einstiegspunkt für eine Kreuzfahrt natürlich deutlich höher. Also du kannst deutlich günstiger Familienurlaub machen, ne? Nicht auf demselben Leistungsniveau, aber du kannst deutlich günstiger Familienurlaub machen als auf einem Kreuzfahrtschiff. Und es gibt halt nicht 80 Millionen Deutsche, die sich eine Kreuzfahrt leisten können, auch wenn sie es wollen. Dann, wenn du auf diese Ebene kommst und sagst, ich bin bereit, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro für einen Urlaub ausgeben zu können, dann ist die Kreuzfahrt im Verhältnis tatsächlich das bessere Angebot gegenüber dem normalen Cluburlaub. Aber du musst erstmal über diese erste Hürde springen und sagen, ich leiste mir das auch oder ich kann mir das überhaupt leisten. Und das führt auch zum Beispiel dazu, dass manche eben gerade Familien, ne, weil ein Familienurlaub, wenn du jetzt im nächsten Sommer mit uns eine Woche auf die Cosma möchtest, ins Mittelmeer und eine Balkonkabine oder eine Verandakabine, dann bist du halt mit Flug bei einer vierköpfigen Familie 8.000, 9.000 Euro los. Und das muss man sich eben auch leisten können. Ne? Und das ist sozusagen die erste Hürde.
Ja, okay. Zum Thema Leistungsangebot, also ist ja auch ein bisschen Typfrage dann vielleicht, was man da noch machen will, weil das einerseits, also was ich zum Beispiel phänomenal fand, man erlebt halt wahnsinnig viel. Ja, ist einfach ein krasser Unterschied zu, ich setze mich irgendwie 14 Tage ins Hotel in der Türkei, wie du es jetzt vorhin auch beschrieben hast, und lass mir auch gut gehen, ja, hab da irgendwie ein chilliges Leben, den Kindern geht's gut, weil da vielleicht auch irgendwie ein Rutschenpark dabei ist und so weiter. Auf der anderen Seite, also das hast du auch alles auf der AIDA, kannst es sehr gut gehen lassen, toll essen, viele Restaurants, Rutschen vom anderen Stern, also hat mich so ein paar Sachen mal dabei, wo ich auch wirklich beeindruckt war. Aber du hast vor allem eine Komponente dabei, die man ja vielleicht auch marketingseitig nutzen kann, nämlich das Thema Erlebnisse und Abwechslung, weil du wachst halt irgendwie jeden Morgen ja an anderen Destinationen auf. Das heißt, wenn man die Angebote auch nutzt, die Städte dann auch entsprechend anschaut, die angesteuert werden, dann hast du ja einfach eine ganz andere Art von Urlaub. Wie nutzt ihr das?
Genau, das ist, ich sprach ja vorhin von den Barrieren und meine Aufgabe im Marketing ist es ja, oder im Sales und Marketing ist ja nicht, vor den Barrieren zu erstarren, wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern zu gucken, wie kann ich diese Barrieren eigentlich positivieren. Ne? Und ich sagte ja vorhin, die eine Barriere, die Menschen im Kopf haben, ist, ich bin nicht so frei, weil ne, ich kann natürlich nicht 24 Stunden das Schiff verlassen. Ja. Das ist faktisch nicht möglich. Aber die sozusagen Positivierung dieser Barriere ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Du hast dafür aber jeden Tag eine neue Welt. Also du machst zum Beispiel auf der eben beschriebenen Cosma-Mittelmeer-Kreuzfahrt, die in Palma beginnt und dann in Richtung Sardinien oder Korsika führt, die dann in Richtung Rom führt, dann Richtung Marseille, dann nach Barcelona. Du erlebst also quasi in einer Woche vier verschiedene Länder mit vier verschiedenen Städten und mit vier verschiedenen Umgebungen. Und das gibt keine andere Urlaubsform, die das so bequem gestaltet. Du packst einmal deinen Koffer aus, wenn du ankommst, und trotzdem wachst du jeden Morgen in einem anderen Hafen, in einem anderen Land, in einer anderen Umgebung auf. Ne? Das ist sozusagen dann die Positivierung der Barriere, ich bin nicht so frei und kann nicht jeden Tag aus dem Hotel gehen und so lange wegbleiben, wie ich gerne möchte. Ne? Und das ist genau die Aufgabe, die wir im Marketing haben, das zu positivieren, was auf der anderen Seite vielleicht in den Köpfen der Menschen etwas negativ ist. Ne? Ein anderes Beispiel ist das Thema, das ist mir zu voll. Da sagen wir halt, das ist total schön, weil du lernst ganz, ganz viele neue Menschen kennen. Also wir bilden auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt unserer DNA, wir bilden eine große Gemeinschaft. Wenn du Menschenphobie hast, dann bist du bei uns definitiv falsch. Dann musst du in den Harz gehen und wandern. Aber wenn du offen bist und neue Menschen kennenlernen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Also wir haben unsere Schiffe um dieses Theatrium herum gebaut. Also das ist so ein bisschen unser Wohnzimmer. Und da möchten wir, dass die Menschen zusammenkommen. Wir haben eine Bar, die nennt sich AIDA Bar. Die ist bewusst sternförmig angeordnet, also die Tische sind sternförmig angeordnet, dass die Menschen an den Armen des Sterns quasi sich gegenüber sitzen und sich kennenlernen. Das ist eins unserer Grundprinzipien. Also das ist sozusagen die Positivierung dieses, da sind mir zu viele Menschen, ist, da sind ganz viele, ganz tolle, interessante Menschen, die ich kennenlernen kann. Mhm. Und das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen, nämlich zu sagen, das ist die Barriere, die die Menschen im Kopf haben, und wie können wir diese Barriere positivieren? Und das können wir mit allen, Gott sei Dank.
Okay. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also Barrieren, die ihr im Marketing sozusagen positivieren könnt und müsst, ist die eine Facette. Auf der anderen Seite, das hatten wir im Vorgespräch mal ganz kurz angesprochen, seid ihr ja trotzdem eine echte Love-Brand, zumindest mal bei den Menschen, die euch schon kennen und vielleicht auch mit euch schon unterwegs sind. Was ist denn, finde ich, eine Love-Brand? Was muss eine Love-Brand ausmachen oder was muss die erfüllen?
Ja, ich bin da sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Genau wie ich mit Omnichannel sehr vorsichtig bin, bin ich auch mit Love Brands sehr vorsichtig. Und ich durfte ja schon für einige schöne Marken arbeiten. Ich war ja auch 5-6 Jahre lang CMO bei Mediasaturn, hatte da auch zwei wunderschöne Marken und zwei auch sehr emotionale Marken. Der Unterschied zu AIDA, und das zeichnet für mich eine Love Brand aus, ist, wenn wir tatsächlich aus dem Leben unserer Gäste nicht mehr wegzudenken sind und wenn wir im Leben unserer Gäste wirklich etwas verändern. Und das ist das, was wir tun. Und wer mir das nicht glaubt, der soll sich mal auf Facebook ein bisschen umgucken und mal nach AIDA suchen und dann mal nicht zu uns in unsere Social Media Auftritte gehen, sondern in ganz viele externe Communities, die nichts mit uns zu tun haben. Und davon gibt es ein paar Dutzend, da gibt es auch einige mit über 100.000 Mitgliedern, und mal einfach mitlesen, worüber sich die Menschen unterhalten und wie wichtig ihnen AIDA ist und wie wichtig ihnen der Urlaub ist und wie viel ihnen der Urlaub schon gegeben hat. Also kriege ich hier ein Schreiben von einem Gast, der sagt, Mensch, wir haben jetzt die kleine Cosma, ist jetzt auf die Welt gekommen.
Die kleine Cosma.
Und überlegt euch mal, warum die vielleicht Cosma heißt. Und die möchten dann immer gerne, dass wir der Paten werden. Das können wir tatsächlich nicht machen, weil es wirklich, wirklich viele Kinder sind, die nach einer Cara, nach einer Bella, Diva hatten wir noch nicht, aber Cosma haben wir jetzt ganz
aktuell. Tatsächlich, ja, ist ja witzig, okay.
Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wie viele Leute mich kennengelernt habe, wie viele Gäste ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ich habe hier meinen Partner kennengelernt oder ich habe hier Freunde fürs Leben kennengelernt. Ich habe ja eben über das Thema Gemeinschaft gesprochen. Das sind die ganz normalen Geschichten, die dir viele, viele AIDA-Gäste erzählen. Und deshalb macht das tatsächlich uns zu einer Love-Brand. Das ist super schön. Ich bin da wahnsinnig dankbar für. Manchmal ist das echt herausfordernd, weil wir behandelt werden wie ein Club, manchmal wie so ein Fußballverein. Ja. Ne? Und wenn wir irgendwas ändern, wir haben jetzt gerade im Sommer die Barkarte geändert. Und du kannst dir nicht vorstellen, was in unserer Community los war, weil wir bestimmte Drinks, die es eben seit 20, 30 Jahren gibt, von der Karte genommen haben, aus verschiedensten Gründen. Ja. Und da war ein Sturm, ich will gar nicht sagen Shitstorm, sondern da war einfach ein Sturm der Diskussionen, warum, wieso und was jetzt gut und was jetzt schlecht an der neuen Barkarte ist. Und da müssen wir manchmal auch klarstellen und sagen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Und wir müssen wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und aber sind die Gäste wahnsinnig wichtig, aber am Ende ist es eine wirtschaftliche Entscheidung.
Weil, also am Ende das Thema Love Brand reklamieren ja viele Marketing-Entscheider für sich, ne? Und sagen so, wir sind eine Love Brand. Ich finde aber, dass es häufig, also auch bei so Commodity-Produkten, wo du sagst, ja, okay, das sind vielleicht gute Marketing-Kampagnen, also Haken dahinter, habt ihr richtig gut gemacht. Ist eine Love Brand? Ist das jetzt was, was mein Leben verändert oder besser macht, so wie du es beschrieben hast, ne?
Weil wir aber einfach es auch schaffen, und da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, da muss ich alle Daumen in Richtung meiner Kollegen heben an Bord, weil die Kollegen an Bord, und ich hoffe, ihr habt das auch erlebt, alles dafür tun, dass die Menschen sich willkommen fühlen. Also steht ja auch an den Gangways unserer Schiffe, steht ja auch willkommen zu Hause, und das ist kein blöder Marketingspruch, sondern das meinen wir so, ne? Und ja, das klappt Gott sei Dank in 99% der Fälle, und das klappt auf einer emotionalen und auf einer tiefen Ebene, dass das die Menschen tatsächlich berührt. Und Menschen, gerade Deutschen, ist Urlaub extrem wichtig. Und diese 2 Wochen, diese 3 Wochen im Jahr mit der Familie ist ihnen extrem wichtig. Und wir machen halt seit 26 Jahren alles dafür, dass die Menschen sich in diesen 2, 3 Wochen wirklich wie zu Hause fühlen und willkommen fühlen. Und das führt eben dazu, dass Menschen sich das AIDA-Logo tätowieren lassen, ihr Haus in AIDA-Farben streichen oder den Kussmund auf ihr neues Auto kleben. Das freut uns natürlich sehr. Wie gesagt, manchmal ist es dann schon so, dass wir hier auch sitzen im Marketing und denken so, hui, das ist noch ein Unternehmen. Ne? Aber nein, in Summe ist das ein riesengroßes Geschenk, für das wir wahnsinnig dankbar sind. Und in erster Linie bin ich meinen Kollegen an Bord dankbar, weil die machen das jeden Tag. Und natürlich auch unseren Gästen, dass sie das so aufnehmen.
Wie ist denn dein Team aufgestellt?
Ja, ich hatte ja einführend gesagt, dass ich verantwortlich bin für Marketing und Sales. 2 Bereiche, die finde ich sehr eng zusammengehören. Und so habe ich auch versucht, das Team aufzustellen. Wir haben hier ungefähr 150 Leute im Marketing- und Sales-Bereich. Und ich habe versucht, das sehr stark zu durchmischen. Also nicht so, es gibt einen Sales-Bereich und einen Marketing-Bereich, sondern die sind sehr, sehr stark durchmischt an vielen Schnittstellen. Natürlich gibt es Außendienstmitarbeiter, die sind halt Außendienstmitarbeiter, aber es gibt ganz viele Kollegen, die arbeiten für beide Themenbereiche. Grundsätzlich haben wir einen großen digitalen Bereich. Da liegt auch Social Media beispielsweise drin, unsere Webseite drin. Ich sag gar nicht E-Com, weil das nur ein Teil der Webseite ist. Dann gibt es ein klassisches Kampagnen-Team, die sich eben um Kampagnen, Media und Code kümmern. Dann gibt es einen Brand-Bereich, der macht eben die Sachen, die eher langfristig sind. Ne? Die Kampagnen-Teams sind ja eher kurzfristig oder mittelfristig orientiert. Das Brand-Team denkt eher darüber nach, ist der Kussmund in Zukunft noch rot oder wird er irgendwann mal grün? Und dann gibt es eben verschiedene Sales-Einheiten, die dann durchaus relativ spezialisiert sind auf diese sehr heterogene Branche Reisebüros draußen. Aber eigentlich versuchen wir hier sehr stark, das gelingt nicht immer und nicht jeden Tag, aber wirklich so eine starke Mischung zu haben zwischen den Marketing-Kollegen und denen, die vielleicht ein bisschen mehr den Verkauf auf ihrer Agenda haben.
Okay. Und ihr arbeitet vermutlich auch mit Agenturen zusammen?
Genau. Wir haben ein relativ großes Setup an Agenturen. Wir haben so 2, 3 eher kreativ orientierte Agenturen. Eine so eher für die großen Kampagnen, eine eher für das, sagen wir mal, Tagesgeschäft und eine, die so unsere ganzen Literatursachen macht. Also Kataloge beispielsweise spielt ja immer noch eine große Rolle im Tourismus. Dann haben wir eine Mediaagentur, die ist allerdings übergreifend über alle Bereiche. Und dann haben wir
noch Performance und Branding.
Die machen Performance und Branding. Das haben wir früher getrennt. Ja. In 2 unterschiedlichen Agenturen. Das haben wir dann irgendwann mal aufgrund unserer grundsätzlichen Mediastrategie mal zusammengelegt.
Okay. Ja. Wir haben noch 2 total spannende Themen vor uns. Deswegen lass uns mal weitergehen. Ich habe dich kennengelernt über einen Auftritt auf der Dimexco. Da warst du mit Pinterest auf der Bühne gestanden. Mhm. Und ihr habt über Pinterest als Case sozusagen gesprochen. Und tatsächlich ist so, also ich habe jetzt ungefähr 50 Folgen der Marketing Pioneers aufgenommen. Pinterest war noch nie ein explizites Thema im Sinne von, lass uns mal einen Deep Dive machen. Wir wollen so ein bisschen reingehen jetzt. Deswegen freue ich mich da, mit dir das erste Mal einen Gast zu haben, mit dem ich auch über Pinterest sprechen kann. Warum seid ihr auf Pinterest? Lass uns mal so anfangen, vielleicht ganz einfach.
Vielleicht einen Schritt zurück. Wir sind aus den eben genannten Gründen natürlich eine Marke, die extrem auf Social Media setzt. Also wenn du das Glück hast, eine Audience zu haben, die mit dir kommunizieren möchte, dann sollte man das natürlich auch weiblich ausnutzen. Ja, klar. Oder? Das heißt, wir sind sehr, sehr erfolgreich und sehr engagiert auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok seit 2 Jahren. Auch ein Kanal übrigens, der für uns sehr, sehr gut funktioniert. Also erstaunlich gut funktioniert. Sehr teurer Kanal, aber funktioniert sehr gut für uns. Und dem Zuge haben wir uns natürlich mal so ganz intensiv, würde ich sagen, so
vor ganz kurze Nachfrage, weil wenn du teuer sagst bei TikTok, dann muss ich nachfragen, ist ja hier ein Marketing-Podcast, was meinst du damit teuer im Bezug auf der CPM ist teuer in einem Branding-Kontext oder?
Nee, der Content ist teuer. Also der CPM ist okay, also im Gegenteil sogar, wir erreichen, damals auch viel gelernt, wir erreichen durchaus CPMs so im Bereich von 1,20 Euro, 1,30 Euro, das ist eigentlich mehr als okay. Aber die Produktion ist teuer. Ne? Das ist eigentlich wie ein kleines Fernsehstudio betreiben. Wenn du das ernst nimmst als Marke und da bist du eben nicht, da kommen nur die Vergleiche, ja, aber die Influencerin und der Creator, die machen das doch auch irgendwie mit Hausmitteln. Ja, die sind aber der Creator und der Influencer und da erwarten die Menschen nicht, dass es hochprofessioneller Content ist. Und du betreibst ja einen kleinen Fernsehsender de facto. Ne? Und Contentproduktion und vor allem Bewegtbildproduktion ist halt einfach relativ teuer.
Das war nämlich, ich habe jetzt gerade erst mit dem Creator tatsächlich auch einen Podcast aufgenommen und da war die Aussage, also der Kanal, der für mich am schmerzvollsten ist, so ungefähr hat er es beschrieben, ist tatsächlich YouTube, weil das sozusagen der höchste Produktionsaufwand ist. Bei Insta und TikTok, klar, ne, ihr seid jetzt kein Creator, sondern das Unternehmen, das dann versuchen muss, das entsprechend hochprofessionell rauszubringen, aber als Creator aus der Perspektive nimmst du halt dein Handy und dann machst du halt mal schnell einen TikTok oder ein Reel oder eine Story auf Insta und dann jagst du das Ding raus und damit ist es sozusagen erledigt, ja?
Ja, ist bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Allerdings muss ich auch fairerweise sagen, nur der Kanal, der bei uns am schwächsten ausgeprägt ist, YouTube. Den haben wir uns für nächstes Jahr mal auf die Agenda geschrieben. Vielleicht sage ich dann nächstes Jahr, TikTok war schon teuer, YouTube war noch viel, viel teurer. kann ich mir ein bisschen vorstellen, weil es natürlich noch mehr Long-Format ist, ne? Und nicht so Short-Format ist wie TikTok. Genau. Wobei, ne, Goethe, ich habe heute wenig Zeit, deshalb schreibe ich einen langen Brief. Manchmal ist es tatsächlich viel schwieriger, was Kurzes zu machen, als was Langes. Aber kann ich die Fragen dann nächstes Jahr beantworten. Aber vom CPM ist TikTok völlig okay. Also wie gesagt, der liegt so 1,20, 1,50 und das ist ja wirklich, also für Social Media ein hervorragender CPM. Vor allem, weil es ja auch ein sehr engagiger CPM ist in dem Falle. Ja. Das Video ist natürlich ein viel tiefergehender Kontakt als natürlich ein Bild beispielsweise oder ein Text oder so ähnliches. Aber zurück zu Pinterest.
Genau, wie hat Pinterest in den Mix reingeschafft, in den Social-Media-Mix?
Wir gucken uns natürlich immer wieder Kanäle noch an. Ne? Wir haben auch Snap uns angeguckt und hatten so gar keine Idee, wie wir Snap für uns irgendwie verwendbar machen können und haben uns auch Pinterest angeguckt und haben dann sehr schnell festgestellt, dass das zwar eine verhältnismäßig kleine Community ist, wenn es mit Facebook, Insta oder TikTok vergleicht, aber eine unfassbar engagierte Community ist. Noch dazu eine, die das Thema Reisen extrem stark in den Mittelpunkt hat. Das ist eigentlich so, Essen ist das Kernthema eigentlich auf Pinterest. Dann Do-It-Yourself und da vor allen Dingen natürlich eher nicht so, ich baue mir mal eine Schrankwand, sondern eher, wie kann ich T-Shirts schön besticken. Und dann kommen wir auf das Thema Reisen direkt. Und es ist eine wahnsinnig positive Community. Und das ist ja, das wissen wir alle, auf Social inzwischen wirklich sehr schwierig geworden, eine produktiv inspirierende, positive Community zu finden. Und die findet sich auf Pinterest. Und wir haben immer mehr gemerkt, ja, die ist zwar klein, aber das, was da passiert, passiert mit unglaublich hohen Conversion Rates. Also wir erzielen auf Pinterest Conversion Rates von 4,5%. Und zwar Kauf. Also das sind wirklich, also wir haben teilweise unsere Attributionsmodelle gecheckt, weil wir gesagt haben, das kann nicht stimmen. Ja, das sind dann keine 50.000 Leute, die ein Engagement machen oder einen Kauf tätigen, es sind halt eher 1.000. Ja. Das heißt, für uns ist das große Ziel mit Pinterest, wie können wir sozusagen den Kreis größer machen? Ist ja nicht so, dass sie nicht genug User haben, sondern durch die Struktur, die Pinterest hat und auch wie sie Werbung aussteuern, sind sie noch fokussierter als das, weil sie es auch können in dem Falle, als das auf anderen Social-Kanälen der Fall ist. Das heißt, wie kann ich wachsen, also die Audience breiter machen, ohne die Conversion Rate in den Bereich zu bringen, wo sie normalerweise auf Social Media Kanälen ist, nämlich eher so im 0, irgendwas Prozent Bereich. Aber nochmal, super positive Audience, ganz engagiert, hohe Conversion Rates und das haben wir Pinterest immer weiter nach oben gemacht. Und ich schätze auch, dass das, also sagen wir mal, im Verhältnis ist das auch der Kanal, in dem wir am meisten Geld investieren auf Social Media.
Aber das heißt jetzt auch mal da wieder direkt gefragt, also ist es für euch ein reiner Conversion-Kanal, das heißt, ihr macht da Lower-Funnel-Kampagnen only oder ist es ein Kanal, der in einer Full-Funnel-Perspektive auch im Branding eine Relevanz hat und ihr gebt sozusagen Teil des Budgets nicht CPO oder Conversion-optimierte Kampagnen teil auf wirklich das, was du jetzt beschrieben hast?
Ja, wir haben grundsätzlich haben wir keinen Funnel-basierten Ansatz, aber ohne das jetzt so kompliziert zu machen, bleibe ich mal in der Funnel-Logik drin. Es ist Full-Funnel in dem Duktus. Das heißt, wir bilden eigentlich alle ab von der Inspiration. Awareness auch ein bisschen, vielleicht schauen wir eine Ebene tiefer ein, also eher in der Inspirationsphase ein, aber dann wirklich einmal komplett durch den Funnel durch. Und machen das auch mit eigens für Pinterest. Ich würde mal sagen, 70-80% der Inhalte, die wir entwickeln, sind auch spezifisch für Pinterest entwickelt. Also kaum Kampagnenverlängerung, okay. Was ein bisschen in dem Awareness-Thema liegt auch, dass wir das eben nicht so stark da spielen, aber nicht nur. Aber es ist Full Funnel. Das Conversion-Thema hat sich eigentlich eher zufällig ergeben, weil wir es mal ausprobiert haben und gesagt haben, oh, ist ja verrückt. Ist die Attribution eigentlich richtig, die wir da drauf laufen okay. haben? Und ja, sie ist richtig. Also, oh, wir machen mal ein bisschen mehr Conversion-Kampagnen in Zukunft.
Und schaut ihr euch dann den CPO oder ROI dann ganzheitlich an oder dann wirklich nur auf dem Teil der Kampagne, die als Lower Funnel aussteuert?
Wie schon gerade angedeutet, wir haben natürlich eine Attribution im Einsatz. Jetzt können wir uns anderthalb Stunden auch über das Thema Attribution für und wieder unterhalten. Wir haben uns mal dafür entschieden, tatsächlich auf die Attribution auch zu gucken, und zwar sehr ernsthaft zu gucken. Also das brauche ich nicht machen. Und deshalb gucken wir es uns natürlich schon genau an. Das hängt aber ein bisschen vom Kampagnenmodell ab. Pinterest ist schon ein ziemlich geschlossener Raum. Mhm. Also wenn du in die Attribution reinguckst, siehst du da nicht so viele diese typischen Attributionsstrecken, die man so sonst kennt, sondern die sind schon sehr spezifisch auf Pinterest. Insofern ist der Last Click bei denen auch attribuiert deutlich mehr wert als der Last Click, den du normalerweise in einer klassischen attribuierten Kampagne hast.
Okay, aber jetzt so in einem Full-Funnel-Kontext, also jetzt nicht nur im Zusammenspiel klassisch Attributionsmodell mit anderen Kanälen, sondern wenn du jetzt sozusagen intrakanal dir die Kosten anschaust, also mal ein Beispiel, sagen wir mal, ihr würdet jetzt 10.000 Euro im Monat auf Pinterest ausgeben, sagen wir mal 7.000 davon in Lower-Funnel und 3.000 in Upper-Funnel, einfach nur beispielhaft, ja. Schaut ihr euch dann den CPO der Plattform auf das gesamte Budget an, attributionsunabhängig, oder schau dir dann wirklich nur auf den Lower Funnel Teil?
Nee, wir gucken uns den gesamten Funnel dann an, oder den gesamten Channel dann an. Und sagen dann genauso, ich habe 10.000 Euro ausgegeben, meine Conversion Rate war so, oder dann reicht Conversion ja auch nicht nur als einziger KPI, dann hast du wahrscheinlich auch noch zwei, drei Engagement KPIs damit drin. Ja. Ne, an der Stelle. Und also ist der gepinnt worden in dem Falle. Unser Beitrag und ne, solche Geschichten. Und dann gucken wir uns das tatsächlich in der ROI-Betrachtung über den gesamten Kanal an, aber nicht auf die unterschiedlichen Steps des Funnels. Das liegt aber wiederum daran, dass wir eben kein klassisches Funnel-Modell haben.
Okay, da sprechen wir gleich noch drüber. Davor nochmal die Frage, also bei Pinterest, was ja auch immer relevant ist, wenn wir über Social Media sprechen, wie viel, unabhängig von jetzt der sehr guten Performance, die ihr da erzielt, wie viel Reichweite ist exklusiv, die man auf einer Plattform hat. Ne? Das kann man ja wunderschön, also Media, das ist ja sozusagen Kernexpertise von Mediaagenturen auch, die dir dann genau zeigen, okay, also mit TikTok on top kriegst du dann zusätzlich zu Snap oder zu YouTube nochmal das und das. Hat Pinterest, soweit ihr das wisst und von Pinterest auch vielleicht bekommen habt, eine exklusive Reichweite, ist die zu 100% überschneidend eben mit anderen Plattformen, nur dass halt sozusagen die Plattform funktioniert, warum, so wie du es beschrieben hast. Hast du da Insights?
Ja, also die Insights, die ich habe, sehen so aus, dass das tatsächlich eine komplett eigene Audience ist. Das heißt nicht, dass das nicht immer die gleichen Leute trotzdem sind. Die verhalten sich auf Pinterest aber anders. Und das ist so das, was wir wirklich direkt am Anfang gesehen haben, dass da wirklich eine andere Stimmungslage ist, die ich auch eben beschrieben habe. Das heißt, das ist schon ziemlich exklusiv. Ich habe mich lange auch geweigert, auf Pinterest fand das total doof, weil wir wirklich tolle Use Cases haben. Ja. Wir haben sogar mal in den offiziellen Börsenprospekt von Pinterest geschafft, okay. Damals mit einem Case. Und die haben gesagt, oh, ihr müsst da mehr drüber reden und wir müssen da mehr auf die Bühne. Ich habe gesagt, nee, will ich gar nicht. Ich möchte das gerne für mich behalten, wie gut das für uns funktioniert. Weil es tatsächlich ein sehr abgeschlossenes Ökosystem ist. Das ist auch nicht so klein, ne? Also ich will das jetzt nicht kleiner reden als es ist. Es ist nur im Verhältnis zu Facebook und Insta relativ klein. Aber das scheint eine relativ geschlossene Audience zu sein.
Okay, aber du sagst ja trotzdem, es gibt noch Skalierungspotenzial, weil es scheitert sozusagen nicht an der Anzahl der Nutzer, sondern die Art und Weise, wie gerade Werbung ausgesteuert wird von Pinterest, ja, als auch wie eure Kampagnen wahrscheinlich gerade aufgestellt sind, die da ist noch Luft nach oben. Wie kann man denn aus deiner Sicht dann noch skalieren? Also welche Hebel setzt ihr da gerade gemeinsam mit Pinterest an?
Ja, wir haben gerade aktuell eine ganz schöne Kampagne laufen, wo wir genau das versuchen. Und zwar ist das eine Kampagne, die sich um das Thema Culinary dreht, also um kulinarische Genüsse. Mhm. Und ich habe da eben schon mal angedeutet, dass eigentlich das Food-Thema so mit das größte Thema ist auf Pinterest. Und das war so unsere Idee zu sagen, ich adressiere jetzt mal nicht die Leute, die schon eh näher bei uns dran sind, weil sie sich für das Thema Reisen interessieren, sondern ich adressiere die Leute, die sich das für das Thema Essen interessieren. Und wie ihr hoffentlich auch an Bord erlebt habt, du hast ja auch eben noch kurz angedeutet, es gibt eigentlich nichts, was es nicht bei uns an Bord zu essen gibt. Von der Sterneküche bis zur Currywurst kannst du eigentlich auch international kannst du jedes Gericht essen, das es so gibt auf diesem Planeten. Und das ist so ein Thema, das wir jetzt versuchen mal zu transportieren, indem wir sagen, wir gehen ganz bewusst auf das Thema Essen und Trinken und spielen das aber in der Essen und Trinken Audience aus. Und da bin ich sehr gespannt. Das hat jetzt, wie gesagt, im Oktober gestartet, also ganz aktuell, wie sich das nachher, ob das dazu führt, dass wir unsere Audience tatsächlich erweitern können.
Ah, okay, spannend. Und ein anderer Aspekt, den du ja auch bei dem Vortrag auf der Demexco hervorgehoben hast, ist das Thema Positivity. Das finde ich nochmal spannend, weil, also bekanntermaßen, ja, so eine Plattform wie Facebook, da kriegt man ja gerne mal einen kleinen Shitstorm ab, sobald irgendwas schief läuft, beziehungsweise Nutzer kommentieren teilweise sehr negativ, kennt man auch von anderen Plattformen. Da hast du jetzt insbesondere hervorgehoben, dass es bei Pinterest anders ist. Warum und was ist anders?
Ich weiß nicht, also Pinterest macht da ja auch sehr viel. Die positionieren sich ja auch ganz stark in dieser Richtung, dass es darum geht, andere Menschen zu inspirieren und sich inspirieren zu lassen. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Geist, der da herrscht, ist, ich habe hier irgendwas Tolles gebastelt, ich habe hier eine tolle Reise gemacht, ich habe hier ein super leckeres Essen gemacht. Schaut mal, aber nicht im Sinne, wie es dann halt auch auf Insta und Facebook ist, wie toll ich bin, sondern schaut mal, probiert es doch auch mal aus. Mhm. Ne? Und das schaffen tatsächlich, und ich hoffe, dass sie sich das bewahren, ne? Das schaffen sie tatsächlich, diesen Geist in dieser Plattform zu halten, dass man sich eigentlich gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig inspiriert. Und das führt natürlich zu einem ganz anderen positiven Mindset bei den Menschen, die sagen, oh Mensch, toll, ich habe es jetzt auch ausprobiert und ich habe nochmal das und das dazu addiert und ich habe die und die Reise gemacht und mach doch mal den und den Ausflug da in Heraklion, der ist ganz, ganz toll. Und dass das eher in so eine Richtung geht, als so dieses Idiot, warum machst du überhaupt eine Kreuzfahrt oder warum isst du überhaupt Fleisch, koch doch lieber was Veganes. So, das ist überhaupt nicht das Mindset da. Das Mindset ist, wie toll, vielen Dank für den Hinweis und ich habe nochmal das und das anders gemacht. Das ist übrigens auch ganz toll.
Okay, was ja auch im Umkehrschluss heißt, dass also im Zweifel das Community-Management ja auch deutlich leichter, angenehmer ist und man viel weniger reagieren muss. Ja, so, okay.
Viel einfacher.
Okay. Gibt es andere Hebel noch, die du jetzt insbesondere in Bezug auf Pinterest siehst, wo ihr gerade experimentiert oder Cases durchführt?
Ja, wir haben so ein Werbeformat, von dem ich jetzt gerne sagen würde, dass wir das wahnsinnig intensiv strategisch entwickelt haben, das ist aber tatsächlich eher vom Laster gefallen. Und zwar haben wir mal angefangen, Routenkarten, und zwar eigentlich ziemlich random, nicht nur zu posten, sondern auch wirklich Geld dahinter zu stecken. Also ganz normale Routenkarten. Und das ist unser am besten funktionierendes Werbemittel auch.
Okay.
Und zwar auch in den Nicht-Leisure-Audiences, also nicht in den Travel-Audiences, sondern tatsächlich fast in allen Audiences, weil das scheinbar so offensichtlich, klar, als wir darüber nachdenken, also Post-Rationalisierung haben wir darüber nachgedacht, haben klar, jeder denkt ja über Urlaub nach und wenn du so eine Routenkarte siehst, dann hast du zumindest mal eine erste Inspiration zu sagen, ach stimmt, Mittelmeer, da könnte man doch auch mal das alles machen oder Griechenland, ah ja, Mann, da gibt's ja die und die Inseln. Das setzen wir natürlich jetzt super viel ein und auch sehr breit ein und wie gesagt, wir haben das unheimlich genau strategisch, konzeptionell adapt und ist genau aufgegangen. Ja.
Aber ist erstmal kein No-Brainer, würde ich auch sagen, weil also das, was du gerade beschrieben hast mit Kulinarik, ja, also dass ihr da sozusagen jetzt gerade mit Zielgruppen auch nochmal vorgeht, wo du irgendwie, weiß ich nicht, was ihr da drauf habt auf dem Banner, aber ein Sushi-Roll hast, ja, wo man gerne Reis reinbeißen würde in dem Moment, wo man zieht. Genau. Das ist jetzt bei einer Routenkarte erstmal nicht der Fall.
Nee, nee. Aber das ist fantastisch und wie gesagt, das ist eigentlich eher vom Laster gefallen, aber es läuft total gut und das werden wir natürlich noch weiter ausbauen.
Ja. Okay, super spannend. Du hast jetzt mehrfach schon erwähnt, ihr habt eigentlich gar keinen klassischen Full Funnel, sondern was anderes. Was habt ihr?
Wir haben einen sogenannten Ebenenansatz. Ich hatte ja ganz am Anfang mal beschrieben, dass wir ganz, ganz stark um diese Barrieren herumtanzen und sagen, okay, wenn die Logik richtig ist, dass 40 oder 14 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt machen wollen, das aber nicht tun und diese Barrieren im Kopf haben, dann müssen wir, das hatte ich ja eben auch schon mal beschrieben, anfangen, wirklich eins zu eins auf diese Barrieren einzugehen. Und da haben wir eben gemerkt, dass die klassischen Funnel-Modelle uns da eigentlich nicht weiterhelfen. Natürlich brauchen wir immer noch eine Form von Awareness, ne? Ich meine, wir haben irgendwie 90-prozentige Markenbekanntheit und wir haben auch sehr hohe
In Deutschland.
Markensympathiewerte in Deutschland, ja. Auch sehr hohe Markensympathiewerte, waren auch dieses Jahr ein paar Mal die bekannteste Urlaubsmarke in Deutschland, also auch bekannter als die TUI beispielsweise. Also da müssen wir nicht so viel tun. Nichtsdestotrotz musst du natürlich, gerade wenn du Saisonalitäten hast, wie jetzt bei uns die sogenannte Wave im Januar, also die Hauptbuchungsphase im Jahr, wenn die Menschen ihren Sommerurlaub planen, dann musst du dem natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen, übrigens, magst AIDA, kennst AIDA, jetzt dieses Jahr ist es aber Zeit für Urlaub mit uns. Viel wichtiger ist aber tatsächlich diese mittlere Ebene oder der mittlere Layer, den wir eingeführt haben, der nennt sich Activate bei uns. Und Activate heißt genau, sehr zielgerichtet, diese Barrieren im Kopf der Menschen zu positivieren. Also wie ich das eben schon mal beschrieben habe, zu sagen, es sind nicht so viele Menschen, sondern ganz viele Menschen, die du kennenlernen kannst. Ne? Das Schiff ist nicht zu groß, sondern du hast eine riesengroße Auswahl. Ne? Für jeden ist hier das Richtige dabei, gerade für Familien, wo man sagt, ja, wir haben uns zwar schon lieb und wir essen auch gerne zusammen, aber ich fände es auch mal gut, wenn man mal unterschiedliche Dinge machen kann und trotzdem in so einem Safe Space ist, nämlich dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Also das ist genau, wo wir unseren Kern, unsere Bemühungen draufsetzen, ist tatsächlich auf diesen Activate-Layer, der auch ein klassischer Always-On-Layer ist, aber für sehr unterschiedliche Zielgruppen und für sehr unterschiedliche Inhalte. Die sind eigentlich viel wichtiger für uns. Die Inhalte hatten wir am Anfang ja auch drüber gesprochen und die spielen wir ständig aus. Und deshalb denken wir da gar nicht in dieser Funnel-Logik, sondern tatsächlich eher in dieser Layer-Logik zu sagen, ja, ab und zu müssen wir uns auch mal als Marke in den Kopf der Leute bringen und irgendwo müssen wir auch mal Sales machen natürlich. Aber viel wichtiger ist für uns dieser Mittellayer zu sagen, sehe das doch nicht negativ, sondern wir haben gute Gründe dafür, das positiv zu sehen.
In dem klassischen Funnel-Modell gibt es ja auch den Mid-Funnel. Also ich versuche es mal zu vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich funktioniert. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber da gibt es einen Mid-Funnel. Der Mid-Funnel ist ja irgendwas zwischen Consideration und wirklich Sales. Und viele Advertiser verstehen den ja eher als so aktivierend im Sinne von, naja, da muss jetzt irgendeine Interaktion passieren. Also zum Beispiel ein Klick. Wenn ein Klick passiert, dann bin ich zufrieden, weil dann hat jemand auf die Ad reagiert. Da geht es weniger um die Inhalte, die transportiert werden, weil das ist dann im Zweifel ist es vielleicht so eine Mischung aus einem Branding-Banner und einem Sales-Banner. Das heißt, du hast irgendwie ein Produkt drauf und vielleicht steht nicht jetzt kaufen drauf, weil das wäre dann ja sozusagen die Sales-Ad, sondern irgendwie jetzt mehr erfahren oder keine Ahnung.
Ja, genau.
So. Aber das ist jetzt nicht euer Verständnis, sondern bei euch geht es ja wirklich dann darum, sozusagen diese Barrieren aufzulösen. Nichtsdestotrotz die Frage, wie messt ihr das? Also
ja.
Was sind dann die KPIs dahinter?
Also wir haben dieses Modell, oder ich muss mich jetzt nicht mit fremden Federn, sondern Britta hier, meine Media-Chefin bei mir im Team, die hat dieses Modell mal so vor 2,5, 3 Jahren sich ausgedacht, zusammen auch mit der Media-Agentur. Initiative ist hier unsere Media-Agentur. Und wir haben eigentlich angefangen, das im letzten Jahr richtig zu implementieren und haben im letzten Jahr genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Also wir haben gesagt, wir haben übrigens ein Ebenenmodell und haben diese mittlere Ebene genauso behandelt, wie du gerade mit Funnel beschrieben hast. Weil das war natürlich in den Köpfen von uns allen drin, außer Britta. Britta hat es schon verstanden. Und ich glaube auch so ein, zwei Leute in der Mediaagentur. Und wir alle, und da würde ich mich komplett dazu zählen, haben genau das im letzten Jahr so gemacht. Und haben genauso eine komische Mischgeschichte gemacht aus Content und doch ein bisschen Sales und also dieser typische Mid-Funnel-Wahnsinn. Und wir haben tatsächlich wirklich echt ein gutes Jahr gebraucht, vielleicht sogar ein bisschen länger, um wirklich ein klares Verständnis dafür zu kriegen, dass wir hier anders agieren müssen, auch es akzeptieren müssen, dass wir hier ein bisschen blind sind, weil du das ganz schwer nur noch erfassen kannst. Also lustigerweise war so der Kern-KPI, den wir da hatten, Reichweite eher. Mit der Hoffnung, dass wir diese Reichweite natürlich extrem gut inhaltlich vom Behavior-Targeting ausgespielt haben. Aber also es hat uns echt wehgetan und wir sind da lange rumgetanzt und haben da viele, viele, viele Fehler gemacht, bis wir mal da waren zu sagen, wir müssen das akzeptieren. Wenn wir daran glauben, dass der Ansatz richtig ist, dass die Theorie richtig ist, müssen wir damit leben, dass wir dort nicht so messbar sind, wie wir das klassischerweise in dem Funnel-Modell glauben zu sagen.
Aber es gibt da andere KPIs, ne? Weil ich habe jetzt zum Beispiel Traffic genannt, also Klicks.
Genau.
Aber du kannst auch sagen, ne? Du hast vorhin die Pins angesprochen auf Pinterest. Das ist ja auch eine Interaktion in Form von Engagement. Du könntest sagen, ja, ein Like, ein Kommentar, ein Share, was auch immer. Also in Social Media insbesondere gibt es ja noch andere Metriken, wo man sagen könnte, okay, lass versuchen, das irgendwie messbar zu machen. Wenn das stattfindet, dann ist die Kampagne erfolgreich. Aber das heißt, das macht jetzt gar nicht so intensiv oder wie, oder seid ihr da noch auf einer Reise, das weiterzuentwickeln?
Also erst, wir sind definitiv noch auf einer Reise. Und wir versuchen das genau auf der Ebene, die du gerade beschrieben hast. Also natürlich war eine Kernmetrik, die wir uns angeguckt haben und die auch sehr, 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 sehr gut aufgegangen ist und warum wir auch glauben, dass das Modell tatsächlich richtig ist, ist Website-Traffic. Und der Website-Traffic ist enorm gewachsen. Um euch mal ein Gefühl zu geben, wir haben ungefähr 8 Millionen unique Visits auf unserer Webseite. Das ist echt eine Menge, also um die 2 Millionen in der Woche. Und zwar wirklich unique. Ja. Das ist enorm gestiegen in den letzten Jahren. Oder in letzter Zeit, seit wir diese Kampagne fahren. Das ist ein klarer Indikator dafür, dass das aufgeht.
Was also auch bereinigt um Corona-Effekte, weil
bereinigt
da ist eine Schwierigkeit drin in den letzten Jahren.
Qualified-Visits,
ja, okay.
Alles sauber, ja, okay, vernünftig gemessen.
Ja, okay, wow. Ja, es ist viel Traffic. Ja, es ist super viel Traffic.
Selber zu belügen, an der Stelle. Das ist ein klarer Indikator. Ja. Aber wir wählen halt bewusst sehr viele Werbeformate. Mhm. Also ich nehme mal das platteste Beispiel dafür, aber das ist durchaus noch, nimm mal ein Advertorial. Mhm. Und wir arbeiten sehr viel mit Advertorials. Sowohl digitalen, ja, da könntest du jetzt noch einen Klick messen, okay, aber auch echt mit Print-Advertorials. Mhm. Also wir gehen halt in die Geo rein oder wir gehen in die Eltern rein, mhm, und arbeiten damit Advertorials. Wie willst du das messen?
Ja,
schwierig. Und
gut, du kannst den Kanal Print messen dann, ne, in dem Media Mix Modeling Ansatz, aber du kannst halt so, sozusagen runtergebrochen auf das einzelne Medium, auf die Fachzeitschrift, na klar, hast du keine Chance, ja. So ein bisschen mehr Belief, ne, so wie 1&1, also der Mobilfunkkonzern, ja auch jahrelang das Thema Print einfach durchgezogen hat, wo jeder gesagt hat, okay, krass, warum machen die das eigentlich, ja, also, es war so ein bisschen Belief auch und, aber dann dadurch auch eine Positionierung, die, glaube ich, auch unique war, weil alle anderen das halt nicht mehr gemacht haben und dadurch hatten die halt auch eine Fläche, die wahrscheinlich, ja, also ich kenne es jetzt ja auch noch von der Außenansicht, aber die an der Stelle unique war.
Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass wir da nicht diese ganzen, also wir haben Media Mix Modeling, wir haben eine Attribution, vorhin schon mal angesprochen, das haben wir alles. Das Wichtige war aber genau diese Schere im Kopf hinzubekommen, mhm, und zu sagen, wenn wir an ein inhaltlich gelagertes Modell glauben, mhm, und davon bin ich fest überzeugt, dass dieser Ansatz, den ich jetzt mehrfach schon beschrieben habe, dass der richtig ist. Und wie gesagt, die unsere Gesamtentwicklung zeigt auch, dass das wahrscheinlich nicht komplett falsch
ist. Aber das ist ja auch hergeleitet, ne? Ist jetzt nicht nur so, also dass du sagst, ich glaube daran, weil ich daran glaube, sondern am Ende, die Barrieren, die existieren ja, also das wisst ihr ja. Und am Ende habt ihr aber auch die Benefits auf der anderen Seite, um die aufzulösen. Und ich meine, was ist die Aufgabe vom Marketing? Am Ende ja genau das. Also wenn nicht das, was sonst, ja, deswegen pflichte ich dir da total bei und irgendwie auch naheliegend bei euch. Ja.
Und am Ende mal einen Strich drunter und sage, wie viele neue Buchungen haben wir denn generiert und wo kommen die denn her? Und sind das auch vielleicht Zielgruppen, die wir, also wir haben zum Beispiel das Thema junge Paare im letzten Jahr, also bei allen Fehlern, die wir auch da gemacht haben im letzten Jahr, war eine Zielgruppe, die wir uns angeguckt haben, junge Paare. Und die junge Paare haben sich verdoppelt. So. Und die haben ganz viel Content für diese jungen Paare ausgespielt. Also scheinbar hat da irgendwas funktioniert. Die sind ja jetzt nicht zufällig wie mein anderer Pinterest-Post vom Laster gefallen, sondern die haben uns hart akquiriert. Und also scheinbar funktioniert es. Ich muss eher in solche KPIs angucken, und ich habe Hilfs-KPIs wie Website-Traffic, Engagement-Raten, wie die du auch angesprochen hast. Und ansonsten muss ich an dieses Modell glauben. Aber nochmal, das war im letzten Jahr echt ein harter Kampf und der war auch blutig und Media-Menschen, glaubt man gar nicht, sind wahnsinnig emotional. Meine jedenfalls. Und insofern war das schon ein großer Diskurs, den wir hier hatten und auch tatsächlich ein Weg, den wir miteinander gehen mussten, hier als Team und auch mit unseren Agenturpartnern. Aber das hat dann am Ende, wenn ich einen Strich drunter ziehe, sage ich, wow, das sieht gut aus.
Aber auch da ist es ja vielschichtig, ne? Weil Activate als sozusagen euer Funnel-Schritt oder Ebenenmodell, das ihr eingeführt habt, bedeutet ja nicht nur, dass ihr jetzt die Barrieren auflöst, inhaltlich zum Beispiel da auf mehr auf Pärchen geht in der Kommunikation, sondern so ein bisschen ist ja auch dann die Plattformauswahl beispielsweise. Das heißt, wie orchestriert ihr dann die verschiedenen Ebenen innerhalb des Ebenenmodells so.
Ja, das war auch ein Teil des sehr schmerzhaften Prozesses letztes Jahr. Ich hatte ja auch schon mal angedeutet, dass wir halt eben bis zu 200 Assets produziert haben, dann für einzelne Kampagnen, zum Teil auch sehr komplexe. Ne? Ich hatte eben das Thema Advertorial mal angesprochen. Das sind ja eher komplexere Assets
als ein kein DCO-Ansatz, wo du sagst, wir schrubben jetzt mal schnell 500 Werbemittel durch, weil das alles dynamisch erstellt, ja.
Ja, und unsere Attribution ist uns natürlich in den ersten Wochen um die Ohren geflogen. Unser Media Mix Modeling fliegt uns immer noch um die Ohren. Das haben wir immer noch nicht wieder kalibriert gekriegt. Die Attribution inzwischen schon. Aber zum Beispiel unser MMM, falls ein M zu wenig, MMM-Modell, jetzt war es eins zu viel, ist uns wirklich echt um die Ohren geflogen.
Inwiefern?
Weil das einfach diese Ketten nicht mehr herleiten konnte. Also sie konnten eben, was macht ein MML? Es weiß halt ROAS, also wenn das jedenfalls der KPI ist, ist es, glaube ich, meistens so, es weist halt bestimmten Kanälen einen ROAS zu und das natürlich in einer gewissen Wechselwirkung, die im besten Falle aus einer Attribution kommt. So. Und diese Wechselwirkungen, weil wir eben nicht mehr in diesen logischen Ketten gedacht haben, ne, Attributionen denken ja auch in den logischen Ketten, von vorne im Funnel bis hinten im Funnel, die gab es ja bei uns auf einmal nicht mehr, weil da ist einfach mal in der Mitte was hochgeschwuppt, das hatte nichts vorher und hatte auch nichts nachher an der Stelle. Ne? Und da hat das Modell sich wahnsinnig schwer damit getan, oder tut sich noch nach wie vor sehr schwer, das ins Verhältnis zu setzen. Bei der Attribution kriegst du irgendwann hin, weil du dir natürlich trotzdem diese Hilfs-KPIs, über die wir eben gesprochen haben, noch zu Hilfe nutzen kannst. Bei einem klassischen Media Mix Modeling, wir haben dynamisches Media Mix Modeling, also kein statisches, musst du dem Modell ja irgendwelche Indikatoren geben, mit denen das Modell arbeiten kann. Und da sind wir immer noch dabei, die echten Indikatoren und die richtigen Indikatoren den richtigen Kanälen zuzuweisen. Da haben wir uns echt schwer mitgetan und tun es auch noch sehr schwer mit.
Okay.
Also um auf deine Fragen zurückzukommen, das ist wahnsinnig komplex und es hat nach wie vor mit viel mit Glauben an das Modell zu tun, um zu sagen.
Wobei ein MMM ja irgendwann sowieso am Ende ist, weil du ja gar nicht so tief reinkommst. Also im Drilldown in den Kanälen bist du ja dann irgendwann wieder in Attribution. Das heißt, du hast ja zwei Betrachtungsarten sozusagen, wie du deinen Kanal und dein Marketingbudget aussteuerst. Okay. Was sind so die Schritte, wo du jetzt sagst, da seid ihr gerade noch dran, weil wir haben ja schon gesprochen, das ist ja eine Reise, auf der ihr seid. Also was sind so jetzt die Themen, die ihr noch angeht, wo ihr noch nicht am Ende seid?
Ich glaube, wir müssen das Modell tatsächlich trotzdem messbarer bekommen. Auch, wie gesagt, wenn ich sage, ich kann mit einer gewissen Unschärfe leben, einfach um noch zielgerichteter aussteuern zu können. Wir müssen irgendwann mal von den 200 Assets weg. Das ist zu viel. Sondern wir müssen mal ein Gefühl dafür kriegen, okay, das sind die 30 Assets, die wirklich entscheidend sind und der Rest ist nice to have.
Dann kriegst du die weg, weil ihr habt ja so Sonderthemen, ne? Wie ich denke jetzt mal an Saisonalitäten. Okay, dann gibt's vielleicht, weiß ich nicht, wie intensiv ihr das mitspielt, dann so gewisse Events im Jahr, ne, sowas wie Black Friday, wenn man die auch noch mitnimmt, dann die Vorweihnachtszeit, da vielleicht nochmal ein Sale auf irgendwas macht, die Frühbucherzeit im Januar, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch andere Zeiträume. Also das will sagen, ist es realistisch, dass ihr das dann auch wirklich zusammendampft?
Ja, das müssen wir. Das müssen wir und das wollen wir auch als Team. Und ich habe jetzt zum Beispiel das nächste Jahr ganz klar mit meinem Team besprochen, dass das Thema Effizienz und Effektivität auf der Agenda steht und nicht mehr, wir machen Sachen noch neu oder wir entwickeln das Modell jetzt noch weiter und da ist uns noch was aufgefallen, sondern wir haben ganz klar gesagt, wir müssen uns fokussieren, weil wir haben viel ausprobiert. Ich glaube, wir glauben grundsätzlich an das Modell, wir haben gute Erfahrungswerte, was in dem Modell besser und was schlechter funktioniert, wo Fallstricke sind. Jetzt geht es darum, in dem Modell zu optimieren und einfach besser zu werden, weil es einfach sonst nicht handelbar ist. Ne? Das ist für mein Team wirklich extrem oder für uns alle extrem herausfordernd, auch für die Partner, die wir draußen haben, extrem herausfordernd. Wir müssen das in dem Modell optimieren. Das ist das ganz klare Ziel. Und ich glaube, wir haben genug Learnings und inzwischen auch Erfahrung mit dem Modell gesammelt, dass wir das auch hinbekommen.
Woher kam eigentlich der Impuls? Also wer hat das Projekt, wenn man es so nennen will, losgetreten?
Bitte, meine Media-Kollegin.
Okay.
Ihr hat sich das mal ausgedacht und hat gesagt, wenn das richtig ist, was wir uns hier immer von diesen Barrieren erzählen, so von den Marktpotenzialen, dann müssen wir hier
machen. Also war jetzt keine Mediaagentur, keine, weiß ich nicht, Unternehmensberatung, die reingekommen ist und gesagt hat, so, wir müssen jetzt mal die Welt ändern hier und okay. Nein, sondern aus einer Innensicht, Innenperspektive mit den Insights, die ihr hattet. Ja. Okay. Aber hört sich total naheliegend an und auch total sinnvoll, wie gesagt. Kannst jetzt nur von außen beurteilen, was du erzählt hast. Aber ja, super spannend. Vielen Dank, Alexander, für dein Kommen, für die Insights. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wünsche euch noch viel Erfolg auf der Reise.
Sehr gerne, war sehr gerne hier. Vielen Dank für die spannenden Fragen und du und alle Gäste seid natürlich herzlich jederzeit willkommen an Bord, um das, was ich erzählt habe, zur Love Brand auch nochmal auszuprobieren.
Besten Dank, wir sind jetzt raus.